Heute haben wir Pater Karl Wallner zu Gast. Pater Karl ist Rektor der Philosophischen Theologischen Hochschule in Heiligenkreuz im schönen Wienerwald. Nebenbei ist er auch im Rahmen eines Musikprojektes im Zusammenhang mit der Lancierung von Gregorianik-CDs Chant Music for Paradise aktiv und hat viele weitere andere Engagements. Pater Karl wird uns über seinen persönlichen Glaubensweg und seine Berufung erzählen. Ich freue mich sehr darüber, dass Sie, Pater Karl, anlässlich Ihres Besuches hier in der Schweiz einen Moment für Radio Maria Schweiz gefunden haben.
Und mein Name ist Andrea Marti.
Und in diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Radio Maria.
Dankeschön für die Einladung und auch ein herzliches Grüß Gott an alle, die jetzt zuhören. Und ich freue mich, dass ich mal wieder in der Schweiz sein kann.
Pater Karl, können Sie etwas über Ihre Kindheit erzählen, wie Sie aufgewachsen sind?
Ich bin ein richtiger Österreicher, geboren in Wien. Meine Eltern waren schon 3 Jahre lang verheiratet und haben schon gefürchtet, dass sie keine Kinder bekommen können. Sie wollten immer Kinder haben, aber es ist eben nichts gekommen. Und dann kam eben nach 3 Jahren kam dann ich. Es war dann eine große Sensation. Ich habe dann noch eine Schwester und einen Bruder bekommen, aber das war schon was. Ich bin an einem Faschingssonntag geboren in Wien und aufgewachsen am Land in der Nähe von Wien, in einem kleinen Dorf mit dem Namen Wampersdorf. Da habe das Glück, dass meine Eltern wirklich aufrichtig gläubig waren, nicht bigott, nicht übertrieben, aber wirklich von Herzen gläubig und verdanke dem sehr viel, deshalb auch von Anfang an eine Inkulturation in den christlichen Glauben. Es hat dann aber noch einmal einen großen Anstoß mit 16, 17 gebraucht, also wo wirklich Gott dann sehr massiv eingegriffen hat, dass ich wirklich einen Herzensglauben bekommen habe, dass Religion eben nicht bloß Kult ist und Kultur, sondern wirklich ein persönlicher Glaube.
Pater Karl, mit 16, 17 Jahren sagten Sie, Gott hat eingegriffen. Ja. Was ist geschehen?
Es ist ganz einfach, ich habe beten gelernt, nicht? Also man glaubt immer, man kann beten und viele Leute glauben das wohl auch. Ich habe das auch geglaubt, dass ich beten kann und habe darunter einfach das Aufsagen von Gebeten verstanden und habe mich immer gewundert, warum Leute sowas Langweiliges machen. Denn wenn man nicht beten kann, also das beste Zeichen dafür, dass man nicht beten kann, ist, wenn man es langweilig findet. Also wenn Leute sagen, ich finde es langweilig und es gibt mir nichts, dann muss ich immer antworten, ihr könnt es einfach nicht. Also ihr wisst noch nicht, was beten bedeutet. Nämlich beten bedeutet, eine Brücke herzustellen zwischen der eigenen Seele und Gott. Eine Brücke, die Gott schon immer hergestellt hat. Die Botschaft des Christentums ist ja, dass Gott in diese Welt hinein will, dass er Mensch geworden ist in dieser Welt und dass er in diese Welt seinen Heiligen Geist hineingehaucht hat. Bei mir war das ganz konkret so, da hat sich eine Gruppe von Frauen gefunden, die haben in unserer kleinen Pfarrkirche immer am Freitagabend den Rosenkranz gebetet und ich bin dorthin gegangen, weil auch Mädchen dort waren. Ja, also der eigentliche Grund war eigentlich nicht der liebe Gott, sondern waren seine Geschöpfe, um das mal so zu sagen. Ja, und ich bin dann dort zwischen den Frauen gewesen in der Kirche und dieses Gemurmel eben des Rosenkranzes war am Anfang vielleicht langweilig, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, dass sich da jemand meldet, wenn ich in dieses große Unendliche hineinspreche. Und das war der Beginn meines Glaubensweges, also der Beginn, Gott als ein Du zu erfahren und mit Gott wie mit einem Du zu sprechen.
Es meldet sich jemand. Welche Meldungen haben Sie bekommen?
Das war damals so mit 17 recht primitiv. Ich war immer Klassenbester und ich war so ein bisschen ein Streber, wie man in Österreich sagt. Ich habe immer alles mit sehr gut auch gemacht. Das hat mir auch Freude gemacht. Aber ich habe dann einfach also so Tests gemacht mit dem lieben Gott und für Schularbeiten gebetet und nicht so viel gelernt, wie ich hätte lernen sollen. Und es ist trotzdem gut gegangen. Also das empfehle ich nicht weiter. Aber es war irgendwie so ein Zeichen doch, also dass Gott eine Wirklichkeit ist. Also dass er einfach wirkt. Und ich glaube, jeder, der betet, hat es schon erfahren, dass Gott sich ja zurückmeldet durch Wunder und Zeichen, indem er in das Leben eingreift.
Dann haben Sie das Studium begonnen.
Es ist dann noch was Größeres dazwischen gekommen, nämlich also ich war dann zwar dauernd in Mädchen verliebt, aber dann kam plötzlich etwas ganz Gewaltiges für mich. Also am Beginn der Matura-Klasse habe ich meine Berufung bekommen zum Priestertum. Das war ein ganz einschneidendes Erlebnis. Habe das dann geheim gehalten. Es war für mich eine große Freude, aber auch eine große Unsicherheit, weil ich immer also Frau und Familie haben wollte. Habe dann maturiert und dann war die Frage, wo soll ich jetzt studieren und wie soll ich Priester werden? Und man hat mir dann geraten, da gibt es eine Ordenshochschule im Wienerwald, Heiligenkreuz, und ich soll doch dort studieren, weil die sind mit dem Heiligen Vater verbunden, also die haben keine verrückte Theologie, die an nichts mehr glaubt. Und ich bin dann nach Heiligenkreuz gegangen und habe dort die, damals war das noch ganz was Besonderes, habe dann die Erlaubnis bekommen, dort als Laie eben mit 18 Jahren das Studium zu beginnen. Heute haben wir an unserer Hochschule, die ich ja jetzt leiten darf mittlerweile, haben wir 235 Studenten, wir gehen über, wir sind die größte Priesterausbildungsstätte im deutschen Sprachraum und ich kämpfe deshalb ja so für meine Hochschule, für unsere Hochschule in Heiligenkreuz, weil ich nicht Priester geworden wäre, wenn es diese Hochschule nicht gegeben hätte. Also ich habe mich dann dort einquartiert in einer Privatwohnung, meine Eltern haben das gerne finanziert. Übrigens, also viele von uns Mönchen in Heiligenkreuz haben so ihre Berufung gefunden. Erst über das Studium, die haben mal privat gewohnt, haben dann dort studiert und dann in dieser Atmosphäre, die wir in Heiligenkreuz haben, Gebet und Arbeit, also diese, dass du unmittelbar wirklich heiligmäßige Priester erleben kannst, wie wir sie bei uns unter den Mönchen eben auch haben, das war für mich schon ganz gewaltig. Und dann kam schon im ersten Semester ein zweiter Fußtritt, den mir der liebe Gott versetzt hat, den ich nicht erwartet hatte, denn ich wollte eben Weltpriester werden, wollte ganz pastoral aktiv sein, nämlich dass nach einem großen Ringen ich gespürt habe, also dass ich in Heiligenkreuz selbst eintreten soll und bin dann eben, da war ich noch 18, kurz vor dem 19. Geburtstag bin ich eingekleidet worden als Frater Karl. Und das ist jetzt mittlerweile über 30 Jahre her und ich bin Gott dafür sehr dankbar.
Pater Karl, können Sie konkreter erzählen, wie ist das abgelaufen mit der Berufung?
Es steht in der Heiligen Schrift der Satz, man soll das Geheimnis eines Königs wahren und das ist sicher eines der intimsten Erlebnisse, die ich mit Gott eben hatte. Ich sage den vielen jungen Männern, die zu mir an der Hochschule kommen, auch mit der Frage, soll ich Priester werden, habe ich eine Berufung, wie mache ich das, dass ich Priester werde, weil es kommen ja auch Leute direkt aus dem Beruf raus, also die dann also unter Schwierigkeiten oft studieren müssen, sich selbst damit erhalten müssen. Ich sage denen immer, erwarte nicht, dass der liebe Gott, wie soll ich sagen, vom Himmel her dir zuruft, ja, du sollst Priester werden, sondern er tut das durch äußere Ereignisse und durch innere Sicherheiten oder Verunsicherungen. Er öffnet Türen, die man nicht erwartet hätte und plötzlich ist dann dieses große Gefühl da, ja, ein Gefühl der Freude, dass Gott mich will, um ihm zu dienen und durch mich Menschen zu ihm zu führen. Zugleich ist damit immer mit dieser Freude auch verbunden ein Gefühl des freien Falles, weil man ja also danach weiß, was Priestersein bedeutet, Nachfolge Christi. Christus hat seine Jünger weggerufen von den Boten, von den Familien, nicht? Er hat sie letztlich also in eine Nachfolge gerufen. Wir feiern die Apostelfeste alle in roter Farbe, weil sie alle eben jetzt als Märtyrer gestorben sind. Also ist ja auch ein Ruf in das Opfer hinein, nicht? Aber dieses Priestertum ist auch die größte Auszeichnung, die Gott einem geben kann, weil er einem sagt, du bist zwar ein unwürdiges Werkzeug, aber dich will ich gebrauchen, um mein Reich in dieser Welt auszubreiten. Und ich bin in der glücklichen Lage als Rektor der Hochschule Heiligenkreuz, dass ich dauernd junge Männer vor mir sitzen habe, also die mit einer Berufung ringen. Das ist wirklich einer der größten Gottesbeweise, gerade in der heutigen Zeit. Und ich kann nur den Hörerinnen und Hörern sagen, es gibt viele, viele Berufungen. Gott, wir hört nicht auf, sich gute Priester zu berufen heute. Nur wir müssen auch was tun, dass die ihre Berufung annehmen können und dass sie dann eine solche Herzensformung bekommen, dass sie wirklich gute Priester werden.
Haben Sie diese Stimme Gottes im Gebet gehört? Und wie hat Gott zu Ihnen gesprochen?
Also ich weiß noch den Ort, wo ich gewesen bin, ich weiß noch die Stunde und ich weiß noch, was ich getan habe, wie plötzlich dieses völlig Überraschende da war, diese große Gewissheit, Gott will, dass ich Priester werde. Aber erlauben Sie mir, dass ich das nicht zu sehr ausfalte, weil es doch wirklich der intimste und wichtigste Augenblick meines Lebens war. Und man das im Letzten, schauen Sie, wenn Sie in der Bibel diese Berufungen durchlesen, nicht von Jeremia, der einfach ruft, geh weg von mir, Gott, oder von Jesaja, der überwältigt ist, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen, oder von Mose, der eben jetzt vor dem Dornbusch niederfällt, nicht. Es ist ein völlig erschütterndes Ereignis und es ist auch bei jedem anders. Also, wie gesagt, an der Hochschule, wir haben die verschiedensten Leute. Wir haben Leute, die wissen, das sind allerdings sehr wenige mittlerweile, die wissen schon in der frühen Jugend, dass sie vielleicht Priester werden. Und dann haben wir Leute, die kommen, nachdem sie Beruf hinter sich haben, Studium, nachdem sie Beziehungen hinter sich haben, nachdem sie verlobt waren und so weiter, stehen auch jetzt mittlerweile immer wieder auch Männer da, die deren Ehe, entweder sind sie verwitwet oder sie sind geschieden oder sie haben Kinder auch, ja, wo es ein bisschen schwierig ist, weil dann kein Bischof die natürlich nimmt, bevor nicht die Kinder volljährig sind. Aber Gott hört nicht auf zu rufen. Das wird immer origineller werden in der Zukunft, so wie er sich ja im Alten Testament und im Neuen Testament immer wieder Leute gerufen hat, die es nicht erwartet hätten. Ein Saulus, ja, einer der größten Christenverfolger, wird zum wichtigsten Missionar eben der frühen Kirche. Ein Petrus, ein Fischereiunternehmer von Galiläa, wird zum ersten Papst. Also Gott ist ganz originell immer schon gewesen in seinen Berufungen und wir dürfen darauf vertrauen, dass das auch in der Zukunft so sein wird.
Das heißt, Sie hatten nicht ein sogenanntes Paulus-Ereignis erlebt?
Es war mit meiner Berufung schon ein Erlebnis verbunden, dass ich wusste, ich muss beichten gehen. Ja. Das war sehr interessant. Also ich bin als Kind natürlich immer beichten gegangen. Aber dann kommt halt diese Phase, die heute ja bei vielen oft ein Leben lang dauert, wo man sich die Sünden ausredet und wo einem dann aller möglicher Blödsinn eben jetzt eingeredet wird, teilweise auch von Priestern, dass man nicht beichten gehen muss und dass man sich's mit Gott selber ausmachen muss. Also bei mir war in diesem Gefühl, wo ich diese Nähe und Gottes so gefühlt habe und auch, dass er mich in seinen Dienst will, da war mir völlig klar, ja, jetzt muss ich beichten gehen. Ja, also das kann ich nur mit einer reinen Seele, kann ich nur diese Herausforderung annehmen. Ich war damals einige Jahre nicht beichten, eben als Jugendlicher oder ganz schlecht beichten. Und das war dann eine große Überwindung, weil mir auch klar war, da darf man nicht irgendwas spielen, sondern da muss man einmal ganz ehrlich eine Lebensbeichte jetzt eben machen. Und allen Dreck, aller Dreck gehört auf den Tisch gelegt. Und also das war mir völlig klar. Das ist auch heute, glaube ich, eine der größten ein Defizit einfach in der Kirche, dass wir das eigentliche Spezifikum des christlichen Glaubens zu wenig wahrnehmen. Heute verdienen viele Psychiatoren und immer mehr Psychotherapeuten viel Geld, weil die Leute seelisch kaputt werden. Wir in der Kirche haben, so hat ein berühmter österreichischer Psychiater gesagt, wir haben das Beste, was die Leute heute eigentlich brauchen für die seelische Gesundheit, nämlich die Sündenvergebung. Christus ist deshalb gestorben, nicht weil er uns von den Sünden befreien wollte. Wir haben keine Möglichkeit, sie selber loszuwerden. Sie kleben immer an uns. Man kann sich's ausreden, aber sie kleben trotzdem, nicht? Und wenn wir eben jetzt wirklich sie Gott hinhalten, dann haben wir einen Erlöser, der sie wirklich versenkt im Nichts, ja? Und natürlich muss man immer wieder beichten gehen. Ich weiß auch noch, wie ich dann nach dieser Beichte eben damit 18 war ich damals, also geglaubt habe, okay, dann ist man völlig high natürlich und glücklich und dann glaubt man, jetzt muss man nie wieder beichten. Das ist auch in der Priesterausbildung eben bei uns in Heiligenkreuz ganz wichtig, dass wir die jungen Studenten auch zu diesem regelmäßigen Gebetsleben, aber Leben aus den Sakramenten insgesamt führen. Es ist ja heute oft so, dass Leute Theologie studieren, die persönlich überhaupt keinen Bezug zu den Sakramenten haben. Und durch die Sakramente berührt uns Christus. Und wie kann einer ein Diener Christi sein, ein Priester, der nicht selbst aus der Gnade der Sündenvergebung jetzt eben lebt? Also alle diese Sachen sind uns in Heiligenkreuz sehr wichtig. Sie sind mir persönlich auch sehr wichtig. Ich bin jetzt 30 Jahre im Kloster und ich kann bezeugen, dass das auf diese Weise, mit Hilfe der Gnade, die uns in den Sakramenten gegeben wird, dass das Priestersein eine große Freude, ein großes Glück bedeutet.
Pater Karl, welche Erfahrungen haben Sie während der Priesterausbildung gemacht?
Jeder Priester ist wirklich ein Wunder heute. Ich bin ja eine relativ starke Persönlichkeit, glaube ich, und auch belastbar, aber es hat mich schon sehr, sehr oft geschüttelt und gerüttelt, also auf meinem Berufungsweg. Es gab dann gleich am Anfang, ich war ja eben kurz vor meinem 19. Geburtstag, wie ich schon als Mönch eingekleidet worden bin, und ich musste dann richtig nachreifen. Also da kamen dann Phasen des Heimwehs, ja, dann bin ich sehr cholerisch, manchmal sehr emotional. Also da hat es schon wirklich dunkle Phasen gegeben. Dann auch, wir haben in Heiligenkreuz Gott sei Dank keine Richtungskämpfe, wie man sie oft in Klöstern oder Gemeinschaften oder in der Kirche überhaupt hat. Wir lieben alle den Papst, wir sind alle marianisch, ja? Also wir wollen alle heilig werden und wir wollen Zisterzienser sein, nach den uralten Bräuchen unseres Ordens. Also diese Spannungen gibt es nicht, trotzdem gibt es die unterschiedlichsten Charaktere, an denen man sich auch ableiten muss, ja? Also wo man einfach an der Verschiedenheit jetzt eben leidet. Also all das musste bei mir ausreifen und ja, wie gesagt, also ich betrachte es ein Wunder. Es ist ein Wunder, wenn einer Priester wird und dann brauchen wir eben auch viel Gebet von Gläubigen, dass wir auch gute Priester werden und dass das gut geht. Ich war dann sehr berührt, nachdem ich Priester geworden bin, habe ich überall meine Primizbildchen verteilt und ich habe dann oft noch 10 Jahre später nicht, also haben wir Ordensfrauen gesagt, schauen Sie, das habe ich in meinem Gebetbuch und ich bete jeden Tag für Sie. Und dann weiß man auch, warum man die Kraft hat, in Versuchungen oder in dunklen Stunden einfach treu zu bleiben.
Was hat Ihnen sonst noch Kraft gegeben in diesen dunklen Stunden?
Mein sturer Kopf, würde ich sagen auch, ja. Wir wissen ja, dass die Heiligen alle, also eher so einen, viele Heiligen, die meisten Heiligen, kann man fast sagen, also sehr starke Willensmenschen waren. Wir brauchen Emotionen, ja, aber Gefühle, die kommen und die gehen. Das Entscheidende ist der Wille. Das ist bei der Ehe genauso, ja. Also Gefühle des Verliebtseins, aber dann auch wieder Gefühle der Verzweiflung, manchmal auch der Aggression, die kommen und die gehen. Das Entscheidende ist, und das fordert die Kirche beim Heiraten ja auch ein, willst du? Ja, also willst du, in guten und in bösen Tagen und in Gesundheit und in Krankheit, willst du ihn, willst du sie jetzt eben zum Mann, zur Frau nehmen? Ja, also dieses Wollen. Und da ist ein sturer Wille, ist eigentlich ein gutes Hilfsmittel, um jetzt eben in diesem Dienst als Priester treu zu sein. Aber ich würde sagen, der hilft einem sonst überall. Und die Sakramente setzen hier an, die stärken eben den Willen. Also die Gnade Gottes stärkt den Willen. Weil bei den Sakramenten eine schöne heilige Messe oder eucharistische Anbetung mit schönen Liedern und so weiter oder eben dieses Gefühl der Befreiung nach der Beichte, das ist gut, das schenkt uns Gott auch manchmal ganz tief dieses Eingetauchtsein in seine Gegenwart, aber das ist nicht letztlich tragend. Das ist doch irgendwie so der Wind, der kommt und einmal kühlt er und dann macht er einen frisch und so weiter. Aber das Entscheidende ist eben also dieses Wollen. Ja, und dazu brauchen wir die Sakramente. Und Gott gibt einem manchmal auch so Phasen der Trockenheit. Wir wissen das ja auch von der Mutter Teresa mittlerweile, die ich persönlich erlebt habe und die gleichsam physisch Liebe ausgestrahlt hat. Aber eben jetzt die Frau hatte innerlich überhaupt kein Gefühl der Nähe zu Gott. Im Gegenteil, die hat sich über Jahre hindurch von Gott gleichsam verlassen gefühlt. Ich sage das auch meinen Studenten an der Hochschule in Heiligenkreuz immer, ihr müsst wirklich studieren, ihr müsst auch im Glauben euch Wissen aneignen, weil es gibt Phasen der Dunkelheit und der Trockenheit, wo du vielleicht beleidigt bist, gekränkt, zurückgesetzt oder du wirst mit dir nicht fertig, mit deinen Emotionen, mit deinen Versuchungen, da möchtest du am liebsten alles hinschmeißen. Ja? Und dann musst du wirklich, erstens, du musst wissen, woran du glaubst. Da hält dich nur der Glaube daran, dass es Gott wirklich gibt und dass er dich liebt, dass er dein Erlöser ist. Und das wird dir auch Kraft geben, dieses Glaubenswissen, darum brauchen wir eine gute theologische Ausbildung, und dann eben der sture Wille. Für mich war eine Stelle aus der Bibel ganz entscheidend, das ist die Stelle, wo Jakob im Alten Testament an der Furt des Flusses Jabbok mit dem Engel kämpft, mit einem Boten Gottes oder mit Gott selbst, heißt es dort an dieser geheimnisvollen Stelle im Buch Genesis, und die kämpfen die ganze Nacht miteinander. Und am Schluss geht dann die Sonne aus und dieser Engel möchte ablassen eben jetzt von Jakob und Jakob lässt den Engel nicht los und sagt zum Engel, ich lasse dich nicht, ehe du mich nicht segnest. Lo eschalecha ka ki im beraketani, heißt das auf Hebräisch. Also dieses Kämpfen gleichsam mit Gott, ich lasse Gott nicht los, auch wenn es mir nicht so gut geht mit ihm. Ja, das war für mich ganz entscheidend. Und an dieser Stelle im Alten Testament ist ja das dann ganz berührend, wie es weitergeht. Der Engel lässt los, aber er schlägt eben jetzt dann dem Jakob auf die Hüfte. Von dem Augenblick hinkt Jakob und er bekommt den neuen Namen, nämlich den Namen Israel. Ja, Israel heißt ja Gotteskämpfer, nicht? Und in gewisser Weise muss heute jeder Gläubige ein Israel, ein Jakob sein, der eben jetzt wirklich mit Gott kämpft in dieser Welt, die uns einreden möchte, es geht ohne Gott, du kannst auch ohne Gott leben. Also da müssen wir wirklich uns ganz fest eben jetzt an Gott halten, ich lasse dich nicht los, ehe du mich nicht segnest.
Pater Karl, als Sie sich entschieden haben, ins Kloster zu gehen, wie war die Reaktion?
Meine Eltern waren gläubig, haben das wohl schon geahnt, dass ich Priester werde, wussten sie ja schon. Aber wie das dann eben konkret geworden ist, konkret in ein konkretes Kloster einzutreten, da war mein Vater gefasst, meine Mutter war aber außer sich, ich war der Erstgeborene. Und vor allem, also man kann das, es ist heute durch die Bank so bei den Eltern, dass die eher mit Schock und mit Tränen reagieren. Und zwar eigentlich aus einem ehrenhaften Grund, weil sich das niemand vorstellen kann, dass man als Priester glücklich wird. Ja, also es ist eigentlich die Sorge der Eltern, also dass der unglücklich wird oder scheitern könnte. Das war so auch die Angst, glaube ich, meiner Mutter. Das hat sich dann aber im Laufe der Jahre völlig geändert. Wie die gesehen haben, dass ich da im Kloster wie ein Fisch im Wasser bin, dass das mein eigentliches Lebenselement ist. Und dann erst bei der Priesterweihe, bei der Primiz nicht. Also wenn dann der Sohn als Priester eben jetzt vorne die heilige Messe feiert, meine Eltern sind eben sehr gläubig, also dann war das für die, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass also mein Vater ist vor zweieinhalb Jahren gestorben. Jetzt muss ich halt ein bisschen aufpassen, dass die Mama dann nicht so stolz wird. Aber die hat sich mir gegenüber schon eine gewisse Nüchternheit bewahrt. Also wenn ich habe einmal in der Stadthalle in Wien vor 16.000 Leuten, vor Kardinal König und dem apostolischen Nunzius und den Bischöfen, ja, und dem Bundeskanzler gepredigt, nicht? Alle Leute waren begeistert, ja. Na, meine Mutter hat dann gesagt, also das hättest du so nicht sagen brauchen und das war auch falsch und so weiter. Also sie hat sich einfach dieses Mütterliche mir gegenüber auch durch die Jahre hindurch bewahrt und das ist auch gut so.
Wie war die Reaktion von dieser Dame, wo Sie sich verliebt haben?
Also das waren mehrere Mädchen, ja. Ich weiß nicht, ich war damals in der Tanzschule, ja, das waren alles so eher kleine, die sich gerade in mich, 1,92 Meter Burschen da verliebt haben und also es war ein Verliebtsein, eine Freundschaft, aber der liebe Gott hat mich auch eigentlich gut durchgeführt durch das. Ich war ein bisschen splenig, ein bisschen, sagt man, ein bisschen verrückt, könnte man fast sagen. Das war ich damals schon. Ich wollte nämlich, ich war sehr fixiert, ich wollte Wissenschaftler werden, ja. Und das war so wirklich mein Hobby, war Bücher lesen. Ich war ein Bücherwurm damals. Konrad Lorenz gelesen und alle möglichen philosophischen Sachen, habe dann, wie ich zum Glauben gekommen bin, Augustinus gelesen. Also ich war schon irgendwie fixiert, das muss ich auch sagen. Ja. Und ich muss auch wirklich sagen, ich sehe, wie glücklich also meine Schwester verheiratet ist und ich habe viele Paare und so weiter. Ich finde das wunderschön. Ich freue mich auch immer, Hochzeiten halten zu können. Aber ich persönlich habe wirklich das Gefühl, dass der liebe Gott immer schon mich auch vom Charakter einfach, ich brauche einfach diese Weite einfach, die ich da habe als Priester. Ja, also natürlich vermisst man das dann auch nicht. Wenn ich heimkomme, jetzt bin ich in der Schweiz, dann morgen fliege ich gleich wieder zurück und dann am Sonntag wieder eine große Sache, nicht? Und du kommst dann immer heim, es erwartet dich niemand. Ich habe zwar 80 Mitbrüder, ja, aber denen fallen meine Abwesenheiten schon nicht mehr auf. Nicht? Also ich habe eigentlich so niemanden, der mir sagt, war Pater Karl und ich habe dich so lieb oder so irgendwie. Nicht? Also das nicht, aber das sagt mir der liebe Gott im Gebet, nicht? Und das ist auch gut so. Und dieser Aspekt des Opfers, also dass man etwas nicht hat, dass man etwas Gott schenkt, und zwar nicht bloß einen Zigarrenstummel, sondern wirklich eine schöne Zigarre, nämlich sein ganzes Leben. Also dieses Opfer, dass man sich selbst eben jetzt verbrennt, also das wollte ich ja Gott bringen. Und ich habe auch das Glück zu sehen, dass es doch irgendwie fruchtbar wird in dem, was ich erlebe, an den vielen Berufungen in meinem Kloster, an diesem unglaublichen Wachstum unserer Hochschule in Heiligenkreuz, an den vielen jungen Menschen, Männern und Frauen, denen ich begleite auf dem Weg zum Priestertum oder in den Ordensstand oder in die Ehe sein darf. Das ist einfach auch beglückend. Steht auch so im Evangelium, nicht? Also Jesus sagt, wenn jemand das und das verlässt, wird er hundertfach bekommen. Da ist sogar die Rede von hundertfach Kindern, nicht? Also wenn ich an meine Jugendlichen denke, irgendwie ist das auch wirklich so.
Pater Karl, während dieser Berufungszeit hatten Sie jemanden, der Sie begleitet hat?
Ich habe einen guten Beichtvater gefunden, einen Mönch von Heiligenkreuz. Der ist unsere Seelenmutter, kann man fast sagen. Ja, es kommen zu ihm also hunderte Leute jede Woche beichten. Er hat auch eine Leidenschaft fürs Beichten. Das ist unser Pater Bernhard Woschitzki, aus einer Ärztefamilie kommend. Also der hat auch so dieses Medizinale. Es kommen Bischöfe und Kardinäle auch zu ihm beichten. Und der kennt mich eben seit meinem 18. Lebensjahr. Das hat auch Vorteile, wenn man immer zur selben Beichten geht. Da muss man nicht von vorne anfangen. Zu Pater Bernhard kommen aber auch die unterschiedlichsten Typen, viele Jugendliche auch. Und der hat da so einen Werbespruch, um Werbung zu machen, damit sich die Leute auch trauen, ja nach vielen Jahren oft, also offen und ehrlich zu beichten. Da sagt er immer, kommt zu mir beichten, weil mir graust's vor gar nichts. Ja. Und das wirkt irgendwie so motivierend für die Leute. Wir haben jetzt vor Weihnachten, halten Pater Bernhard und ich schon über 20 Jahre lang, immer so einen besinnlichen Nachmittag, wo er eben Beichte hört. Ich halte den ganzen Nachmittag Katechesen, da versuche ich das möglichst lustig zu machen, ja, Einstimmung auf Weihnachten hin. Da kommen 250 Leute, wir haben dann mehrere Priester, die Beichte hören und da sind also ganz Fromme dabei, bis hin aber auch zu Leuten, die ganz fern sind, Ungetaufte oft, die auch kommen. Und das ist immer eine große Sache. Also es ist ein Segen, wenn man solche Priester hat wie den Pater Bernhard oder andere haben wir auch noch, also die wirklich so ein Herz einfach haben für die Menschen, die Hilfe brauchen, um ihre Sünden und Probleme loszuwerden.
Pater Karl, Sie sind ja sehr gesegnet. Sie haben die Mutter Teresa persönlich kennengelernt und auch der Papst Johannes Paul. Was haben Sie gespürt, als Sie diese Begegnungen gehabt haben?
Ich denke, ich habe schon sehr viele Heilige getroffen. Ja, das, also auch die Schwester Elvira Petrozzi, die Gründerin der Gemeinschaft Cenacolo, nicht Papst Johannes Paul II. Wir haben im Kloster einige Mitbrüder. Also wir strengen ja für unsere Mitbrüder keine Heiligsprechungsverfahren an, sage ich immer, weil wir Zisterzienser gehen davon aus, wenn es jemand bis zum Tod im Kloster ausgehalten hat, muss er sowieso ein Heiliger sein, nicht? Also wir haben auch wirklich einige Mitbrüder, also gerade die alten Mitbrüder, die ihre Gebrechen tragen bei uns im Heiligenkreuz, die sind eigentlich auch ein großer Segen. Mutter Teresa hat mich eben sehr beeindruckt. Ich war 6 Stunden an ihrer Seite 1988. Wir hatten eine Jugendmesse in Heiligenkreuz. Ich habe sie abgeholt aus Wien, zurückgebracht. Diese Frau hat Liebe ausgestrahlt. Das hat man fast physisch gespürt. Mir war natürlich auch klar, dass das eine Heilige ist. Sie hat sich dann verabschiedet, hat sie mir einen Sack wunderbare Medaillen in die Hand gedrückt und hat gesagt, Pater Karl, ich werde für dich beten, dass du ein guter Priester wirst. Und dieses Wort hat mir also in manchen trüben Stunden meines Priestertums eben sehr geholfen, dass eine Heilige eben für mich jetzt im Himmel betet, dass ich ein guter Priester bin oder werde. Mutter Teresa, das muss man auch immer dazu sagen, habe ich aber in diesen 6 Stunden auch als richtige Ordensoberin erlebt. Und das hat mein Bild von Heiligkeit eben sehr beeinflusst, weil wir oft so ein völlig kitschiges Vorurteil haben. Also Heilige sind Weltfremde mit frommen Augenaufschlag. Mutter Teresa war total geerdet. Die hat auch mit ihren Schwestern herumkommandieren können, wie eine richtige Oberin. Ja. Und zugleich eben hat sie gegenüber diesen Obdachlosen, die da gespeist wurden in ihrem Kloster in Wien, also Liebe und Güte und ja, aber eine energische Liebe und Güte ausgestrahlt. Und ich denke mal, dass Johannes Paul II. Mit den vielen, vielen Selig- und Heiligsprechungen uns auch sagen wollte, ihr könnt alle heilig werden. Ja, ihr müsst nichts Außergewöhnliches tun, ihr müsst nur das Gewöhnliche außergewöhnlich gut tun. Und ich glaube, das kann jeder, ob Mutter, ob Vater, ob Großmutter, Großvater, nicht ob im Beruf tätig, ob im Ordensstand. Also das ist wirklich eine Einladung und die ist mir damals bei der Begegnung mit Mutter Teresa sehr stark aufgegangen.
Was haben Sie gespürt bei Schwester Elvira?
Schwester Elvira Petrozzi war 2007 bei uns in Heiligenkreuz im Zusammenhang mit dem Papstbesuch von Papst Benedikt XVI. Die Gemeinschaft Cenacolo versucht ja junge Menschen, die drogensüchtig sind oder sonstige Probleme haben, durch ein intensives gemeinsames Gebetsleben in Gemeinschaft eben jetzt zu heilen. Ich kenne auch mehrere Jugendliche, die dort waren und bei denen das gut gegangen ist, habe auch schon einige dorthin vermittelt, die sind in der Nähe von Heiligenkreuz. Und Schwester Elvira Petrozzi ist eine Italienerin, also die ist feurig, ja, und total marianisch und also lustig und fröhlich. Und also ich weiß noch, da sind die 15.000 Leute gewesen, das war im Vorprogramm, bevor der Papst gekommen ist. Da haben wir 5 Stunden so ein Gebets- und Unterhaltungsprogramm für die Leute gemacht. Die waren dann super toll eingestimmt, als der Papst gekommen ist. Und da hat sie einfach den Leuten also gesagt, riedere, riedere, ihr müsst lachen, ja, ihr müsst lachen. Und ich denke mir das ja auch manchmal, Entschuldigung, wenn ich das auch sage, ich habe hier in der Schweiz ja schon öfters gepredigt, aber hier muss man 3 Witze erzählen, bevor die Leute überhaupt sich trauen, also ein Mundwinkel zu verziehen. Ja? Also Christentum ist Freude. Als Christus geboren wurde, hat der Engel gerufen, fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine große Freude, und nicht fürchtet euch, ich verkünde euch ein Problem. Also Christentum hat auch was mit Fröhlichkeit zu tun. Natürlich ist die Freude des Christentums was anderes als eine Blödelei nach außen. Aber Schwester Elvira ist eine Powerfrau gewesen. Und das ist halt auch typisch also für die Heiligen, dass sie keine Waserl sind, wie wir auf Österreichisch sagen, sondern das sind Menschen, die auch wirklich was können und die sich einsetzen. Und das ist auch die wahre Demut. Demut ist nicht, ich kann nichts und ich will nichts, sondern das sind Leute, die wirklich alle ihre Talente, die Gott ihnen gegeben hat, nicht vergraben, sondern wuchern damit und etwas tun, damit Gott in der Welt mehr geliebt wird.
Sie haben auch viele Talente bekommen.
Ja, ich wuchere auch damit, ich bemühe mich zumindest. Ja.
Und Pater Karl, Sie sind sehr aktiv, sehr engagiert. Von wo nehmen Sie diese Kraft?
Also zunächst einmal noch einmal zu diesem Thema mit den Talenten. Ja, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass viele Leute das überlesen. Jesus hat in allen 3 Evangelien der Synoptiker, Markus, Lukas und Matthäus, diese Gleichnisse, wo er davon spricht, dass ein König Talente verteilt. Dem einen gibt er 5, dem anderen gibt er 3, dem anderen nur 1 und so weiter. Und die müssen damit wirtschaften, also die müssen damit etwas machen. Das Wort Talent ist ja dann auch in unsere Sprache eingegangen und bezeichnet eben eine besondere Charaktereigenschaft, eine besondere Fähigkeit, die jemand jetzt eben hat. Und die werden bestraft, die Talente begraben. Und ich habe das Gefühl, dass heute viele Menschen eine falsche Demut praktizieren, indem sie Talente vergraben, ja, meinen, also ich kann nichts und so. Nein, jeder, Getaufte, Gefirmte, das will auch das Zweite Vatikanische Konzil, soll sich heute mit allen Kräften, ja, einsetzen, eben jetzt für Gott. Die einen werden es vielleicht nur im familiären Kreis zusammenbringen, indem sie ihre Kinder oder Enkelkinder zu Gott hinführen. Aber dann bitte schau mir, ob es nicht in deiner Pfarre, in irgendeiner Gebetsgruppe eben eine Möglichkeit gibt, dass du hier mit deinen Talenten jetzt eben wuchern kannst. Wir brauchen ganz, ganz dringend ein Erwachen der Laien, ein richtiges Erwachen der Laien, nicht gegen die Priester, sondern mit den Priestern, in dieser Einheit des Volkes Gottes, das Gott immer gewollt hat. Aber bitte schaut, das ist mir in Heiligenkreuz auch ein Anliegen. Ich habe deshalb auch eine Ausbildung für Katechisten bei uns angesiedelt. Wir bilden Katechisten aus, also Leute, die einen 2-jährigen theologischen Kurs, einen intensiven theologischen Kurs, Fernkurs mitmachen, um dann eben jetzt Leute, die nicht getauft sind, vor allem Moslems, auf die Taufe vorzubereiten. Weil wir haben ja völlig zugeblendet, dass wir mittlerweile so viele Muslime haben und dass es unter denen auch viele gibt, die nach dem Glauben suchen. Ja? Und es gibt genug, das darf man natürlich nicht an die große Glocke hängen, es gibt genug, die dann auch zu Christus finden. Nur wir haben zu wenig Leute, die sie hinführen auch. Nicht? Also wir müssen mit diesen Talenten eben wuchern. Sie haben aber nach mir selber gefragt, ich wundere mich auch manchmal. Ja, ich muss nur sagen, ich bin schon oft manchmal wirklich am Limit. Ich bin jetzt Rektor dieser Hochschule, wo sich die Studentenzahlen, also von 52, wie ich es übernommen habe, jetzt sind wir bei 235. Das ist also eine Übervervierfachung. Wir müssen die Hochschule ausbauen. Ich habe Geldsorgen, nicht? Wir werden gerade, die Leute sitzen mir auf dem Fußboden. Ich kann aber nicht aufhören. Ich kann dem lieben Gott nicht sagen, so, also jetzt ist genug, wir nehmen jetzt keine Studenten mehr auf, wir bilden jetzt nicht mehr Priester aus, weil ich das Gefühl habe, bei uns ist halt vieles gesund und ich kann die Burschen nicht wegschicken. Ja? Ich habe zu viele meiner Freunde schon verloren durch schlechtes Theologiestudium. Also wenn so junge Leute, die auch frisch zum Glauben gekommen sind, dann irgendwo Theologie studieren, wo ihnen mit einem Zynismus, ja, und einer Distanz gegenüber dem Papst und dann verbunden wirklich mit Häresien einfach jetzt, der Glaube verleidet wird, dann kommen Zyniker raus und keine gläubigen Christen. Der wirkliche Theologiestudent ist nicht der, der am Schluss eben jetzt hochmütig über den Glauben urteilt, sondern das ist einer, der niederkniet und anbetet. Das hat übrigens ein Schweizer Theologe, der leider in der Schweiz vergessen ist, Hans-Urs von Balthasar gesagt. Also eine kniende Theologie, die brauchen wir heute. Und die versuchen wir in Heiligenkreuz eben zu lehren. Und ich fühle mich halt sehr als Instrument. Ja. Also ich habe das Gefühl oft, dass ich schon durchschwimme durch mein Leben und das gar nicht mehr richtig im Griff habe. Aber dann sage ich halt, lieber Gott, ich habe dir mein Leben gegeben. Ja, du hast mir viele Talente gegeben. Mach daraus was. Ja, also ich will nicht ruhen. Und schauen Sie, unser Ordensvater, der heilige Bernhard, also der hat es genauso, ich will jetzt, das ist ein blöder Vergleich, wenn ich mich jetzt mit dem größten Heiligen des 12. Jahrhunderts vergleiche, aber der heilige Bernhard wäre auch am liebsten also Mönch in einem verborgenen Kloster gewesen, nicht? Und dann hat man ihn dauernd gerufen, herumzuziehen, zu predigen, die Leute sind gekommen und auf einmal war Europa übersät eben mit Klöstern, nicht? Also man muss sich einfach vom lieben Gott auch als Werkzeug verwenden lassen. Und ich hoffe, dass ich immer Werkzeug bin und nicht auf Ego-Trip. Da muss ich mich immer fragen. Also, und ich habe aber die Gewissheit, dass es kein Egoismus ist oder kein Egozentrismus, dass ich so viel herumfahre, dass ich so viele Vorträge halte und so weiter. Also die bekomme ich dadurch, dass vieles für mich eben wirklich ein Opfer ist. Also ich wäre wirklich mal in Ruhe zu Hause und würde einfach da nur Mönch sein. Und nicht also später am Abend vor einen Vortrag heimkommen, am nächsten Tag um 5 Uhr beim Chorgebet, dann Vorlesungen und E-Mails und so weiter und so fort. Ja, aber eben Gott gibt Kraft, nicht? Also das ist das Schöne, dass man spürt, dass man hier mehr tut, als man eigentlich von seinen persönlichen Fähigkeiten her kann, also weil der liebe Gott eben handelt.
Pater Karl, haben Sie dann noch Zeit für ein Hobby?
Ja, ich habe ein Hobby, das hat mir der liebe Gott zugewiesen. Ich war als Jugendlicher sehr sportlich. Meine Schwester ist neunfache Landesmeisterin eines österreichischen Bundeslandes und ich bin auch viel Ski gefahren, typisch Österreicher. Wir sind ja da, glaube ich, fast so gut wie die Schweizer. Und nein, also ich bin ein begeisterter Skifahrer. Habe dann aber im Kloster eben nichts mehr gemacht, wie ich dann Mönch geworden bin und dann Priester, nur halt mit Schülern, die Schulskikurse und so weiter. Und bin dann erst mit, da war ich schon 35, 36, da bin ich dann auf diesen Kraftsport gestoßen und ich bin 1,92 groß und die Hörerinnen und Hörer, die mich nicht kennen, also ich bin ein richtiger Lackel, wie man auf Österreichisch sagt, und ich brauche einfach sowas, um mich auszutoben. Und wir haben im Kloster eben so einen Fitnessraum, Sportraum eingerichtet und ich habe da auch ein Apostolat draus gemacht. Ich habe zum Beispiel auch einen Schweizer, der mittlerweile in einem Schweizer Priesterseminar ist, der war in Heiligenkreuz, den habe ich dann in den Sportraum mitgenommen. Da war er noch verlobt und der ist dann heimgefahren und hat dann seiner Freundin gesagt, dass er Priester wird. Also es ist auch ein Apostolat eben. Ich hole dort junge Männer eben zusammen, weil das gefällt den Burschen. Die sind oft gar nicht religiös. Ich habe mehrere schon getauft. Es gibt geistliche Sportwochen. Für mich ist es eine Erholung, weil ich mich, dieses körperliche Austoben ist wichtig. Und zugleich auch kann man bei diesem Sport eben auch miteinander reden. Weil man trainiert ja meistens zu zweit oder zu dritt. Und da hole ich mir halt die Burschen, wo ich das Gefühl habe, es wäre gut, wenn ich mit dem einmal rede. Und dann erzählen wir die halt während dem Training ihre Probleme mit der Freundin oder mit dem lieben Gott oder sonst etwas. Also für mich ist das eine ganz ideale Sportart, wo ich auch das Gefühl habe, dass ich da gleich Jugendseelsorge machen kann.
Und Pater Karl, haben Sie Zeit für Ferien?
Im Augenblick leider nicht. Wir haben in Heiligenkreuz wirklich also jetzt eine riesige Herausforderung. Diese Hochschule ist mir so ein Anliegen, ist dem Abt ein Anliegen, ist uns allen ein Anliegen. Ist dem Papst ein Anliegen? Papst Benedikt XVI. Erkundigt sich immer wieder persönlich, wie es der Hochschule Heiligenkreuz geht. Unsere Hochschule trägt ja auch seinen Namen. Also er sieht, dass hier ein Ort der Erneuerung ist, aber wir sind im Augenblick wirklich vor einer Betonmauer, weil wir das Gebäude einfach ausbauen müssen. Also da ist Platz für 70, 100 Studenten, aber nicht für 235. Also die Situation ist oft schon bedrückend, nicht? Also dass die Leute sitzen am Boden, ich habe keine gescheiten Büroräume und im Augenblick ist absolut kein Urlaub drinnen. Ich nehme auch alle Einladungen an zu Vorträgen, weil ich herumziehen muss, um 5 Millionen Euro zu sammeln. Das Stift, unser Kloster, ist absolut nicht in der Lage, also ein solches Projekt allein zu stemmen. Und jetzt hoffen wir halt, dass sich Menschen finden, die nicht bloß schimpfen darüber oder lamentieren, dass es in der Kirche keine Priester gibt oder dass alles so schlecht ist, sondern die halt einen Ort des Lebens, wie unsere Hochschule das ist, auch wirklich unterstützen. Ich bin heuer auch extra runtergefahren nach Italien zum Pater Pio. Der hat mir schon einmal im Jahr 2005 wunderbar geholfen. Da war ich nur zufällig in San Giovanni Rotondo an seinem Grab und ich habe dort in einer Vermessenheit, habe ich um 10 Novizen gebetet und wir hatten dann im nächsten Jahr 11 Novizen. Ja. Und ich war jetzt extra unten. Ich muss aber sagen, wie ich dann am Grab von Pater Pio gekniet bin, hat das Geld eigentlich keine Rolle gespielt. Da habe ich mir gedacht, das wird schon irgendwie kommen. Ich habe ihn dann doch eher um geistliche Güter gebeten. Aber es ist einfach eine Not bei uns da im Heiligenkreuz für diese Hochschule und deshalb ist Urlaub oder sonstige Sachen sind im Augenblick gar nicht drinnen. Aber ich hoffe, dass es einmal besser wird. Ja. Und wie hat der heilige Karl Borromäus gesagt, im Himmel ist dann Zeit genug, um sich auszuruhen.
Pater Karl, wenn es jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die sich beteiligen möchten für Heiligenkreuz, ja. Wie kann man das?
Also wir sind im Augenblick für alles dankbar. Die Summe von 5 Millionen Euro, die wir brauchen für die Hochschule, ist so gigantisch. Ich habe das eigentlich begonnen mit einer einfachen Rechnung. Ich habe mir gedacht, der liebe Gott hat uns Heiligenkreuzer in den letzten Jahren so gesegnet und auch so positiv bekannt gemacht. Ja, das ist ja ungewöhnlich. Wir sind in den Medien und die Österreicher haben uns lieb und ich glaube die Schweizer auch. Und ich darf so viele Vorträge halten. Die haben halt gedacht, 5 Millionen, das sind halt 500.000 Menschen, die uns 10 Euro geben oder 50.000, die uns 100 Euro geben. Und ich muss wirklich sagen, also wir haben bisher doch jetzt 1 Million Euro schon gespendet bekommen und das ist wirklich der Groschen der Witwe. Also es sind ein paar Großspender dabei, die auch Vermögen haben, Gott sei Dank, aber es sind so viele, also die sagen, mein Gott, da gebe ich euch jetzt 100 Euro oder auch aus der Schweiz, muss ich sagen, ja, also da sind sehr viele großzügige Spenderinnen und Spender, da bin ich ganz weg, ja. Also die Schweizer haben vielleicht ein größeres Herz noch für Priesterausbildung als wir in Österreich. Also ich bin wirklich weg, einfache Leute, jeder eben nach seinem Maß und so habe ich die Zuversicht, dass das gelingen wird. Und dann brauchen wir natürlich auch Gebet. Also was wir im Heiligenkreuz erleben, ist ein Wunder. Also was wir an Wachstum, an Gnade, an Lebendigkeit erleben, ist ein Wunder, aber im Augenblick brauchen wir auch dieses Wunder, die 5 Millionen Euro zu bekommen für den Ausbau der Hochschule.
Ich kann vielleicht ergänzen, es gibt eine sehr informative Internetseite. Ja.
Hochschule-heiligenkreuz.at ist die Homepage. In der Schweiz, ich war mal beim Eschbacher, nicht in dieser Sendung, und der Eschbacher hat dann immer von Heiligkreuz gesprochen. Ja? Also ich möchte nur sagen, ja, für die Schweiz ist es ungewohnt, aber wir heißen Heiligenkreuz. Ja? Und Hochschule-heiligenkreuz.at. Und ich habe dort ein Büro mit dem Johannes Auersberg, der ist auch immer telefonisch erreichbar. Wir haben auch in der Schweiz ein Konto gegründet, damit die Schweizer also hier problemlos einzahlen können. Viele geben uns ja auch Daueraufträge oder viele unterstützen auch einfach die Priester direkt. Ja, die sagen, wir wollen nicht in ein Bauwerk investieren, wobei das Bauwerk ist natürlich auch für Priesterausbildung. Also da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Wir sind für alles dankbar. Ich glaube, das Wunder wird gelingen, weil Gott eben seine Kirche erneuern möchte. Und ich glaube, also ich möchte es wirklich auch allen versichern, abgesehen von dieser Sache jetzt für uns. Bitte habt Zuversicht, Gott lässt diese Kirche nicht untergehen. Im Augenblick sind wir in einer Situation, wie die Jünger damals auf dem See von Galiläa, wo der Sturm getobt hat und Jesus hat im Boot geschlafen und alle waren schon in Panik, nicht, und haben geglaubt, jetzt geht das Boot unter, und dann steht Jesus einfach auf und sagt, schweige still, nicht, und sofort, also legt sich Wind und Sturm und das Meer glättet sich. Also diese Macht hat Jesus jederzeit. Heuer 2012 ist das Jahr, 1700 Jahre ist es her, dass Kaiser Konstantin an der Milvischen Brücke über Maxentius gesiegt hat und danach die Christenverfolgung beendet hat. Also in einem Schlag waren 300 Jahre Christenverfolgung beendet, nicht? Also wenn der Himmel eingreift, nicht, dann ist alles möglich. Und in Heiligenkreuz habe ich so ein bisschen das Gefühl, also der Himmel verwendet uns als Instrument, nicht das Heiligenkreuz jetzt die ganze europäische Kirche, weil nur in Europa geht es so schlecht drauf, sonst in den anderen Kontinenten blüht ja die Kirche. Also nicht, dass wir uns einbilden, dass wir hier die ganze, aber einfach als Beispiel sind wir da, ja, und ich hoffe, dass dieses Beispiel eben auch den anderen Mut gibt, ja. Lasst euch nicht entmutigen, also die Kirche ist nicht am Ende, es gibt Berufungen, es wird gute Priester geben, ja. Wir haben eine große Zukunft, denn die Menschen brauchen Gott und Gott will in die Herzen aller Menschen gelangen.
Pater Karl, Sie haben auch ein Buch geschrieben über den Hype der lancierten CD Chant Music for Paradise. Ja. Sie sagen, dass der gregorianische Choral Harmonie und innere Kraft vermittelt. Ja. Was spüren Sie?
Gregorianischer Choral heißt auf Englisch, da gibt es ein eigenes Wort dafür, auf Englisch Chant, ja. C-H-A-N-T. Und wir nennen alle unsere CDs, nennen wir deshalb Chant. Da haben wir inzwischen 4 schon herausgegeben. Die erste ist eine Weltsensation geworden, aber auch die zweite, Chant Stabat Mater, ist also dann ein riesiger Erfolg, auf Platin gegangen und so weiter. Hat mich ja in alle Fernsehshows gebracht, von Wetten, dass eben bis Eschbacher auch in der Schweiz, was ein sehr lustiges Erlebnis war. Nein, gregorianischer Choral ist einfach der Gesang der Engel. Hier singen in Gott verliebte Menschen Gott zu, dass er groß und heilig ist, und das spüren die Menschen. Also in diesem Gesang steckt Gott drinnen. Die neueste CD, die wir jetzt herausgegeben haben, ist Chant Missa Latina, weil das Zweite Vatikanische Konzil hat das Latein nicht abgeschafft, ja, sondern im Gegenteil, da steht zwar drinnen, dass die Landessprache erlaubt wird, aber es steht auch drinnen, alle Gläubigen sollen die lateinisch zu betenden Teile der Messe auch beten können. Wer kann denn heute noch das Vaterunser? Wer kann denn das Kyrie singen und so weiter, also in der Missa de Angelis? Also wir haben eine CD jetzt rausgegeben, wo einfach das ist so schön auch, ja, also dieser Klangteppich, ja, wenn ich das mal so sagen darf, ja, also das Gebet ist eben jetzt der Eucharistiefeier der Heiligen Messe. Wir hoffen, dass auch das ein Erfolg wird, weil eben der Papst hat uns ja auch ermutigt, weil es keine Zukunft gibt, wenn wir nicht aus den großen Wurzeln unserer spirituellen Tradition schöpfen.
Was macht ihr mit dem Erlös?
Das ist wieder eine Sache natürlich für unsere Priesterstudenten. Wir haben an der Hochschule von den 235 sind 100 Österreicher, 60 Deutsche, dann habe ich so 20 bis 30 Schweizer im Augenblick auch, ja. Viele suchen nach ihrer Berufung. Vor kurzem ist ein Schweizer Gardist, der bei uns studiert hat, zum Priester geweiht worden. Und die anderen, das sind dann 30, 40, die sind bunt aus der ganzen Welt. Und da haben wir auch Stipendiaten, zum Beispiel 11 Zisterzienser aus Vietnam. Da kostet uns einer im Jahr 11.000 Euro. Also, und das bringen wir dann teilweise über diese CD sein. Also viel kann man damit auch nicht verdienen, aber ein bisschen was. Also wir sagen immer, der liebe Gott tut uns Gutes durch diesen Erfolg auch mit der Musik. Wir geben es ihm natürlich zurück, indem wir gute Priester auch für die dritte Welt ausbilden.
Pater Karl, langsam neigen wir uns dem Ende zu. Was wollen Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
Liebe Schweizerinnen und Schweizer, wenn ich das sagen darf, mit 18 Jahren war ich das erste Mal in der Schweiz mit einer Jugendgruppe der Legion Mariens, und wir haben damals Jugendliche, Drogensüchtige in Zürich besucht, die hatten damals ein Haus besetzt, und wir haben versucht, mit diesen Menschen über Gott zu reden. Eine Woche lang. Ich war dann später noch einmal bei solchen Apostolatseinsätzen, da waren die dann am Bahnhofspitz in Zürich. Diese jungen Leute waren meistens Jugendliche von reichen Eltern. Viele, ich erinnere mich noch, ein Bursch hat mir damals gesagt, ja, was soll ich denn in meinem Leben? Mein Vater verdient 200.000 Franken im Monat. wir haben ein Motorboot dort liegen, wir haben das und das und so weiter. Er war schwer drogensüchtig und ein ähnlicher Fall habe ich dann mit einem AIDS-Kranken gehabt. Ja. Ich möchte euch nur bitten, ja, also vertraut auf Gott. Schweiz ist für uns Österreicher ein Land, das wir bewundern, ja, aber ihr müsst im Glauben stark sein. Ja. Die Schweizer haben die Gnade eines sturen Schädels und das kann auch wirklich gut verwendet werden, indem man wirklich im Glauben treu bleibt. Ich erlebe so viele Schweizer an unserer Hochschule, die total marianisch und eucharistisch sind. Ich bekomme natürlich aber auch mit, dass die Kirche in der Schweiz teilweise unter Spannungen leidet, die schwierig sind. Wir sagen euch, wir Österreicher, wir Heiligenkreuzer Mönche, ihr seid in unser Gebet immer eingeschlossen. Bleibt treu, bleibt marianisch, bleibt eucharistisch, liebt den Heiligen Vater. Ich weiß von Papst Benedikt XVI, dass er die Schweiz liebt und schätzt. Und ja, dann kann nichts schief gehen. Ja? Also Mut und Zuversicht, das Christentum, der christliche Glaube hat eine große Zukunft. Gott segne die Schweiz.
Danke vielmals, Pater Karl. Können Sie uns noch zum Abschluss den Segen geben?
Auf die Fürsprache der seligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, des heiligen Bruder Klaus, segne und behüte und schütze euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
Pater Karl, vielen Dank, dass Sie so offen waren und auf alle Fragen eingetreten sind. Ich wünsche Ihnen weiterhin ein fröhliches Herz und alles Glück der Kleeblätter, welches mit Ihnen über das ganze Jahr sein wird. Und mögen Sie mit Ihrem Wirken viele Herzen berühren und zu Jesus Christus und unserer lieben Mutter Gottes näher bringen. Aber mögen Sie auch immer wieder viel Gotteskraft erhalten, dass Sie nie müde werden, in seinem Dienste zu stehen und zu wirken.
Vergelt's Gott. Dankeschön. Danke, Gottes Segen. Grüezi.